mit Thies. Mit Thies.
Dann, als mein Papa am Telefon war, hat er sich gemeldet mit: Hallo, hier ist der Papa. Und ich dachte,
alle Dämme brechen.
Das kann nicht sein. Also, der klingt überhaupt nicht wie diese Person auf dem Bild, wie dieser Obdachlose. Der klingt einfach wirklich wie Papa.
Norman Wolf ist Psychologiestudent und Blogger. Und er hat eine bewegende Geschichte aufgeschrieben, wie sein Vater zum Alkoholiker wurde, 12 Jahre lang spurlos verschwunden war. Und als Norman ganz weit weg war, nämlich Au-pair in Boston, da beschloss er, seinen Vater wiederzufinden mit einem Aufruf über Twitter. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Die Fische schlafen noch. Das ist ein Satz, an den du dich tatsächlich noch erinnerst, vom 13. Juni 1999.
Genau.
Woher wusstest du, dass es an dem Tag war?
Also ich wusste noch, dass es, als ich 6 Jahre alt war, und dass es in einem Österreich-Urlaub war, als wir angeln gegangen sind. Und dann konnte ich das relativ gut datieren.
Ja.
Also ich meine, vielleicht war es ein Tag später oder ein Tag früher. Ne? Man kann es nicht genau sagen, aber es war um den Dreh rum.
Ja.
Und wir sind morgens zum Angeln aufgebrochen. Also bin eigentlich gar nicht der Typ dafür. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich war auch noch so ein kleiner, also ich war gerade mal 6 Jahre alt.
Ja.
Aber mein Papa wollte mich halt mitnehmen. Und wir sind morgens früh los, da war es noch dunkel. Und irgendwie war es auch noch kalt und wir sind an diesem See und wir hatten unsere Klappstühle dabei und diese Angeln und er hatte irgendwie Brote geschmiert und ich war müde und ich wollte einfach wieder nach Hause und noch ein bisschen schlafen. Und während er da rumhantiert hat, habe ich gesagt, ich habe irgendwie versucht, ihn zu überzeugen. Ich habe gesagt, ja, Papa, guck doch mal, es ist noch so dunkel und ich glaube, die Fische schlafen noch. Wir fangen bestimmt eh nichts. Das hat dann leider nicht funktioniert, weil er dann mit seiner Logik gekontert hat. Ja gut, aber die schlafen ja gar nicht mehr, sind früh auf dir, die frühstücken gerade. Und wenn die frühstücken, dann kann man sie am besten fangen.
Und hat dich das überzeugt damals?
Nee.
Dennoch hatte das Angeln so eine gewisse Funktion, aber auch bei euch. Es ist trotzdem, auch wenn du das jetzt eigentlich nicht wolltest, es ist trotzdem eine sehr wertvolle Gemeinsamkeit irgendwie dann doch gewesen, oder?
Genau, es war einfach ein sehr, also irgendwie ein sehr intimer Moment zwischen mir und meinem Papa. Also er hatte einfach sehr schöne Sachen gesagt, an die ich mich noch gut erinnern kann.
Ja.
Also
wie zum Beispiel?
Er hat davon erzählt, er war früher Dachdecker und hatte also einen sehr, sehr harten Job. Und er hat sich einfach für seine Kinder was anderes, was Besseres gewünscht. Das hat er mir damals erzählt.
Mhm.
Und dass ich und mein Bruder ihm das Wichtigste auf der Welt sind. Das ist ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist von dem Tag.
Also der Vater, der dir dann in deiner Jugend abhanden gekommen ist, der irgendwann nicht mehr stattgefunden hat, von dem ihr auch dann nicht wusstet, wo er überhaupt ist, ob er überhaupt noch am Leben ist. So, und dann fing also alles, und jetzt sind wir erst vor ein paar Jahren, mit einer WhatsApp an, die du bekommen hast. Da warst du Au-pair in Boston gerade.
Noch nicht.
Ach, da warst du noch nicht Au-pair
in Boston. Das war ganz kurz vor meinem Abflug.
Das war kurz vor dem Abflug noch. Okay, eine WhatsApp.
Unbekannte Nummer. Ich dachte halt erst, da wechselt irgendjemand aus meinen Kontakten seine Nummer, wie man es halt ständig hat. Genau. Aber keine normale Nachricht, sondern private Daten. Also mein Name inklusive Nachnamen, Geburtsdaten von meinem Bruder, von meiner Mutter. Und ich wusste erstmal überhaupt nichts damit anzufangen. Ich habe dann gefragt, was das soll. Und diese Person hat mir erklärt, dass sie aus Hamburg sei und dort hätte ein Fremder auf der Straße sie angesprochen und um Hilfe gebeten. Er suche nach seinen Söhnen. Und dann wurde ich erstmal richtig sauer, weil ich dachte, irgendjemand kennt da meine Familiengeschichte und weiß, dass mein Vater weg ist. Und möchte einfach gerade ein ganz, ganz böses Spiel mit mir treiben oder sich irgendwie über mich lustig machen. Da wurde ich erstmal richtig wütend, weil für mich war zu dem Zeitpunkt mein Vater auch einfach gar nicht mehr am Leben. Also ich hatte ihn zuletzt vor damals 12 Jahren gesehen, zuletzt vor 8 Jahren gehört und irgendwann war der Kontakt weg. Er konnte über die Behörden nicht mehr gefunden werden. Er wurde offiziell als nicht auffindbar erklärt und er ist damals schon mit einer schweren Kopfverletzung verschwunden, hatte dieses Alkoholproblem und ich dachte einfach, ich hatte für mich irgendwann beschlossen, er lebt gar nicht mehr.
Ja.
Und dann so eine Nachricht zu bekommen ist natürlich, also da wurde ich erstmal wütend, das habe ich natürlich nicht geglaubt.
Und du hast auch zurückgeschrieben?
Ja, ich habe gerade angefangen wütend zu tippen, ey Arschloch, ne? also richtig wütend und dann kam aber das Foto dazwischen.
Ja.
Von meinem Papa, wie er in der Schalterhalle von der Bank sitzt. Dicke Jacke, Bart, neben ihm die Bierflasche.
Und du hast ihn trotzdem aber auch erkannt gleich. Also sofort. Du warst auch gleich sicher, Er ist es, obwohl er so verändert aussah.
Er sah anders aus, aber ich habe ihn natürlich sofort erkannt. Aber trotzdem hat es keinen Sinn gemacht. Mhm. Also es hatte in meinem Kopf einfach erstmal keinen Sinn ergeben, weil es dürfte eigentlich von ihm kein Foto mehr geben. Er war ja für mich tot. Und dann hatte ich plötzlich ein Foto von mir in der Hand und ich wusste gar nicht, wie das sein kann. Also das hat erstmal eine Minute gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Ja. Und das zu einem Zeitpunkt, als im Prinzip du und auch deine Familie eigentlich so ein bisschen Ruhe hattet auch, oder? Als dieses Thema nicht mehr so dominierte in eurem Leben. Als ihr alles ein bisschen einfach entspannt wart und euch auch damit abgefunden hattet.
Genau.
Sprich, diese eine WhatsApp hat dann alles eigentlich nochmal wieder aufgerüttelt. Und deine erste Reaktion war auch eigentlich, dass du das gar nicht willst jetzt. Aber so einfach ist das nicht.
Ich wusste erstmal gar nichts damit anzufangen. Also ich bin erstmal nach Hause gefahren. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe diese WhatsApp gekriegt, dass ich im Umzugswagen saß und bin erstmal zurück nach Hause, um mit meinem Bruder darüber zu sprechen, der diese Nachrichten auch bekommen hatte, weil er eben auch über Facebook gesucht wurde. Und ich habe auch bei ihm gemerkt, er nimmt das richtig mit. Mhm. Und wir haben dann zusammen gesprochen und überlegt, wie wir es unserer Mutter sagen können, weil wir da schon damit gerechnet haben, dass es bei ihr am schlimmsten wird.
Mhm.
Und sie ist dann auch echt also in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, warum? Es war doch gerade alles gut.
Es war doch gerade alles gut.
Ja. Warum fängt das jetzt wieder an?
Ja.
Und ich meine, erstmal ist es ja eine gute Nachricht, dass irgendwie jemand, der einem mal was bedeutet hat oder das noch tut, noch am Leben ist. Aber das hat einfach so viel wieder aufgerüttelt, was so lange wehgetan hat früher. Das war schon schwierig. Ja.
Und das ein paar Tage, bevor du dann letztendlich nach Boston geflogen bist. Wie viel später bist du dann geflogen?
Es waren paar Monate später. Also ich habe die Nachricht im November bekommen und bin im Februar nach Boston los.
Okay.
Wir hatten natürlich überlegt, was wir machen sollen. Ne? Wir hatten erstmal die Polizei angerufen in Hamburg. Also ich wusste, er ist in Hamburg.
Sind Obdachlose eigentlich in irgendeiner Form registriert? Also wenn sie sich freiwillig melden, gibt es da ein System?
Dann registriert, wenn sie schon mal von der Polizei aufgegriffen wurden.
Okay,
dann kennt die Polizei sie. Mhm. Die Polizei kannte meinen Papa, aber wusste halt auch nicht, wo er ist.
Ja, ja.
Also sie konnten mir halt bestätigen, dass er in Hamburg lebt oder zumindest dort schon mal.
Mhm. Anhand des Fotos oder auch anhand des Namens?
Anhand des Namens. Also sie haben dann den kompletten Namen durchgegeben, genau. Und dann konnten sie uns eben sagen, sie hatten ihn schon mal in Gewahrsam, keine Ahnung, Ausnüchterungszelle oder so, irgend sowas. Aber hatten halt auch keine Ahnung, wo er sich aufhält. Natürlich nicht. Es gibt 50.000 Obdachlose in Deutschland, es gibt 2.000 Obdachlose in Hamburg. Das ist halt einfach eine Menge. Hamburg ist groß. Total. Wie soll man ihn finden? Ja, und dann hatten wir uns eben auf die Hilfe von dieser Person verlassen, die diese WhatsApp geschrieben hatte und hatten gefragt, ob sie vielleicht ein Prepaid-Handy besorgen würde, damit wir mit dem telefonieren können.
Mhm,
wir dachten halt auch, es wäre die einfachste Möglichkeit, nach so vielen Jahren wieder in Kontakt zu kommen, wenn man erstmal nur miteinander redet und nicht direkt sich begegnet. Also gerade für meinen Bruder ist das auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Er hatte immer ein sehr anderes Verhältnis zu meinem Papa.
Ja.
Also hatten wir das versucht und wir hatten ihn gebeten, das zu machen. Er hatte zugestimmt. Und sich dann einfach nicht mehr gemeldet.
Mhm. Und dann war erstmal Ruhe?
Naja, ich habe immer wieder gedrängt, dass er doch bitte das machen soll. Und er hat immer wieder gesagt, ja, mach das, er macht das. Und dann kam irgendwie nichts zurück. Und dann war es Februar.
Aber ihr habt gesprochen. Auf jeden Fall, ihr habt dann gesprochen am Telefon miteinander.
Da noch nicht.
Da noch nicht.
Okay. Nee, also dieser Mann aus Hamburg, der den Kontakt herstellen wollte, hat das einfach nicht gemacht.
Okay.
Und dann bin ich nach Boston geflogen.
Okay. Und wolltest du nicht nach Hamburg einfach? Hat es dich nicht nach Hamburg gezogen in der Situation, um zu suchen?
Ja, schon, aber ich hatte auch furchtbare Angst.
Ja.
Also alleine hätte ich mich das nicht getraut.
Mhm.
Und meinen Bruder hätte ich da nicht mitbekommen, also der wäre da nicht mitgegangen. Er hat von Anfang an gesagt, das macht er nicht.
Okay.
Weil er, wie gesagt, hat ein schwieriges Verhältnis zu Papa.
Mhm.
Und ich hätte das alleine einfach, also nee, das hätte ich mich nicht getraut, alleine da nach ihm zu suchen. Und ich hatte darauf gehofft, dass dieser Typ aus Hamburg uns hilft. Und das hat er dann halt nicht.
Gab es jemals noch Kontakt zu diesem Typen aus Hamburg?
Seitdem nicht mehr.
Nein. Gar nicht mehr. Nee. Hast aber mehrfach die Nummer versucht, aber er ist nie wieder rangegangen.
Nee.
Dann habt ihr es also versucht, soweit es geht, erstmal beiseite zu drängen. Jeder muss ja auch sein Leben leben.
Gerade wenn man in die USA geht und plötzlich irgendwie ein ganz neues Leben hat. Also
eben drum. Dann bist du also in die USA. Inwiefern konntest du dort auch tatsächlich die Sache erstmal in den Hintergrund drängen? Wie gut ist dir das gelungen?
Sehr gut. Aber okay. Ich hatte auch einfach einen richtig vollen Tag. Also
ja.
Man lebt ja dann als Au-pair bei einer Gastfamilie. Mhm, es ist ein komplett neues Lebensumfeld.
Mitten in Boston Sprache, oder auf dem Land?
Boston. Also es war ein Vorort von Boston, ja. Newton.
Ja.
Aber drei Kinder, erstmal wahnsinnig viel auch. Ne? Eins mit Special Needs. Ich war super überfordert am Anfang. Ja. Das war total viel neuer Input, neue Freunde irgendwie finden, sich in einer neuen Stadt einleben. Also da geht erstmal so viel vor, dass man ganz gut andere Dinge verdrängen kann. Das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan in den Monaten. Aber irgendwann legt sich das halt auch wieder. Und dann hat man sich eingefunden und es geht einigermaßen, man hat sich an alles gewöhnt. Und in meinem Fall war das um Weihnachten rum.
Weihnachten, Dezember 2017 dann.
Genau.
Und du warst auch mit deinem Twitter-Account auch da schon ganz gut vernetzt dort, at dein Therapeut. Genau. Du studierst Psychologie oder hast es studiert, arbeitest jetzt gerade an deiner Masterarbeit, hast dort also erzählt über diesen Twitter-Account, natürlich auch über dein Leben dort in Boston als Au-pair mit dieser Familie. Genau. Und dann war also der Moment, weißt noch, gab es einen Schlüsselmoment, wo du beschlossen hast, ich versuche jetzt doch nochmal meinen Vater zu finden von hier aus der Ferne.
Ja, den gab's. Das war am 25. Dezember morgens. Uns hatten die Kids ganz früh aus dem Bett geworfen.
Natürlich also Boxing Day.
Genau.
Geschenke am 25. morgens.
Genau. Also Herz kommt in der Santa Claus, bestückt den Weihnachtsbaum und dann sind die Kinder morgens einfach total irre. Ja. Und wir hatten mit ihnen abgesprochen, okay, ihr dürft uns früh wecken, wenn ihr Kaffee macht. Okay. Das heißt, ich wurde mit Kaffee am Bett geweckt. Dann gab es Geschenke.
Die lausiger Kaffee glücklich. Natürlich, ne?
War nicht besonders gut, nee, aber voller Liebe.
Ja.
Okay. Dann gab es Kaffee ans Bett und die Kids haben ihre Geschenke aufgemacht, waren total glücklich. Und als dann irgendwie die Show vorbei war und die Kids verschwunden, dann saß ich auf meinem Bett und hab so nach draußen geguckt und hab den Schnee gesehen und es war echt viel Schnee. Also Boston-Ostküste ist ja auch immer wahnsinnig, wahnsinnig viel Schnee. Und dachte, es ist wohl in Deutschland auch gerade so kalt und was macht Papa wohl gerade und sucht er noch nach uns? Also er hat ja auch damals irgendwie aktiv jemanden angesprochen, hatte nach uns gesucht, er wollte uns ja finden.
Ja.
Und ich habe auch so viele schöne Erinnerungen einfach an Weihnachten mit Papa. Und dann dachte ich, ich möchte das einfach nicht noch ein Jahr mit mir rumtragen, diesen Gedanken, wo er sich jetzt wieder auffällt und was er macht und ob es ihm gut geht. Ich habe das so lange mit mir rumgetragen, als ich kleiner war, also nachdem er verschwunden war. Seit ich 12 war irgendwie, bis ich 19 war und für mich beschlossen hatte, okay, er lebt vielleicht nicht mehr. Aber so lange hatte ich diesen Gedanken mit mir rumgetragen und ich hasse diese Ungewissheit und ich wollte das nicht mehr. Und ich dachte, da greift man halt nach jedem Strohhalm. Und es gibt ja immer wieder Leute, die über Twitter nach Wohnungen suchen oder nach Jobs. Und ich dachte, vielleicht kann ich ja nach meinem Papa suchen. Und dann habe ich dieses Foto vom November des letzten Jahres angehängt, was ich da über WhatsApp bekommen hatte und habe geschrieben, dass ich nach meinem Papa suche, dass er obdachlos ist und in Hamburg lebt. Und dann ist dieses kleine Wunder passiert.
Ja, aber nicht ohne, dass es auch tatsächlich auch ein paar negative Reaktionen gab damals, oder?
Ja, es gab viele negative Reaktionen. Also ich meine, es war erstmal sehr, sehr viel Zuspruch und Leute, die mir Mut gemacht haben und mir irgendwie gute Hinweise gegeben haben, wo ich mal anrufen könnte, die Augen offen halten wollten. Da gab es super, super viel. Aber es gab auch recht schnell recht eklige Sachen.
Ja.
Also den ersten Kommentar, den ich in die Richtung bekommen habe, war, glaube ich, das war irgendein Account, der halt auch kein Profilbild hat und irgendwie so einen Quatschnamen. Und der schrieb, ja, ich weiß, wo dein Vater ist. Ich habe den im Obdachlosenheim gesehen, wie er über seinen Sohn gelästert hat. Und es ist halt, also, ich meine, Hasskommentare hat man im Internet ja oft und meistens kann man die einfach so wegwischen und das ist okay, weil die irgendwie, ja, also wenn mich jetzt irgendwie jemand als Hurensohn bezeichnet, okay, mein Gott, der kennt mich halt nicht, soll er machen. Okay. Aber wenn jemand an so einer sensiblen Stelle bohrt, wenn man sich gerade irgendwie geöffnet hat und ich hatte da vorher nie drüber gesprochen, also das tat echt weh.
Und es hat dir jemand, glaube ich, auch vorgeworfen damals, du würdest das doch einfach nur dazu nutzen, diese Fake-Aktion, um mehr Follower zu bekommen, weil das natürlich auch viel geteilt wurde. In dem Augenblick, wie ist es dir da gegangen? Ist wahrscheinlich auch einer der Tweets, die einen dann doch nicht so kalt lassen. Ne?
Nee, ich war einfach super, super sauer. Also dann überwindet man sich tatsächlich, also dieses super private Anliegen zu teilen, um Hilfe zu bekommen. Und dann gibt es Menschen, die so einen Unsinn schreiben und das irgendwie als Fake abtun, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben, wer ich bin und was meine Geschichte ist und wer mein Papa ist. Und man kann ja in dem Moment auch nichts tun. Also wie soll ich es denn beweisen?
Ja, klar.
Also das war ja ganz lange irgendwie auch ein Problem, dass mir das vorgeworfen wurde und ich konnte mich überhaupt nicht dagegen wehren. Ich konnte ja nicht einfach mal dann sagen, ja doch, hier ist doch mein Papa, weil ich habe ihn ja erstmal gesucht.
Ja. Da entfacht das Internet eine unglaubliche Wirkung, die man tatsächlich nur so am Körper auch zu spüren bekommt, wenn man mittendrin steht, oder? Auch in so einem Shitstorm zum Beispiel oder solche offene Kritik, die sehr, sehr persönlich wird. Das ist die negative Seite. Die positive Seite ist, dass plötzlich Hunderte von Menschen mitgeholfen haben und dann auch letztlich mit Erfolg. Was war so der erste Tweet, der die Hoffnung machte, der auch konkret Hilfe brachte?
Der erste Tweet, also die erste Nachricht war gar kein Tweet, sondern eine Instagram-Nachricht. Das war jemand, der hatte einen Artikel in der Zeitung darüber gelesen und sich dann über Instagram gemeldet, der hatte überhaupt kein Twitter und schrieb, er arbeitet in Hamburg in einem Bürogebäude und unten ist eine Tankstelle drin und da liegt so eine Matratze und da schläft mein Papa manchmal im Sommer. Und da hält er sich halt auch ganz oft tagsüber auf und in seinen Raucherpausen, dann quatscht er manchmal mit ihm.
Ach, guck.
Und ich dachte ja, okay, bis zu dem Zeitpunkt, okay, das habe ich jetzt schon irgendwie öfter gehört, dass Menschen denken, meinen Papa zu kennen und dann ist es plötzlich Berlin oder er ist angeblich Pole oder also was ich da alles gehört habe.
Ja.
Aber der hat dann erzählt, ja, also dein Papa sagt, er wäre früher Dachdecker gewesen.
Aha,
und das war was, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erzählt.
Richtig.
Und er hat erzählt, dein Papa hat gesagt, er hat ein Glasauge, weil er sein richtiges Auge irgendwie als Kind verloren hat, als er mit Stöcken gekämpft hat und so. Und ich dachte, das ist so spezifisch. Also das kann er nicht erraten haben. Der muss Papa wirklich kennen. Und dann, das war nur einen Tag später, als diese Nachricht kam. Muss man sich mal vorstellen.
Ja, ganz erstaunlich. Und was passierte dann mit dir? Also wie schnell konntest du dann wirklich Kontakt aufnehmen oder hast zumindest so ein bisschen von ihm bekommen?
Wir haben am 4. Januar telefoniert.
Ja.
Zum ersten Mal seit 8 Jahren.
Über welches Telefon?
Über ein Festnetztelefon von jemandem, der ihn auch kannte.
Der ihn auch kannte.
Es war nochmal eine andere Person, die hat ihn irgendwie gerade auf dem Heimweg gesehen und hatte überhaupt kein Handy, schrieb mir am Computer, sagte, ich gehe gleich nochmal los und frage ihn, ob er morgen mit mir mitkommt, dann kann er von meinem Festnetztelefon aus mit dir telefonieren.
Mhm.
Und dann ging der nochmal los und kam wieder zurück und sagte, steht morgen 14 Uhr mitteleuropäische Zeit.
Oh Gott.
Und ich dachte, das kann nicht sein.
Bum, 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 bum.
Weil ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht.
Das glaube ich. Herzschlag nonstop. Du spürst es auch jetzt noch, obwohl du die Geschichte natürlich oft erzählt hast, aber das geht
immer
nicht.
Immer wieder Gänsehaut.
Okay, und dann passierte das Telefonat.
Genau, und ich habe mich vorher noch versucht zu erinnern, wie seine Stimme klingt, weil ich sie so lange nicht gehört hatte.
Ja.
Also man hat irgendwie so eine gewisse Ahnung, aber irgendwie ging es auch nicht. Und dann gucke ich das Bild an, um mich dran zu erinnern. Aber ich sehe auch da nicht so richtig meinen Papa, sondern eher, einen Obdachlosen. Und dann, als mein Papa am Telefon war, hat er sich gemeldet mit, hallo, hier ist der Papa.
Okay. Und ich dachte, oh Gott, alle Dämme brechen.
Das kann nicht sein. Also der klingt überhaupt nicht wie diese Person auf dem Bild, wie dieser Obdachlose. Der klingt einfach wirklich wie Papa. Das war total krass.
Das heißt, du warst dir auch gar nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich der richtige Mann ist, in dem Augenblick.
Doch, aber ich habe mich gefragt, wie viel von ihm übrig ist.
Ja.
Also ich habe mich gefragt, ob da jetzt irgendwie so ein obdachloser, betrunkener Mann drauf ist, der irgendwie mit gebrochener Stimme spricht und sich nicht an mich erinnert.
Ja.
Aber dann war halt mein Papa dran, der genauso klang wie früher und die gleichen dummen Witze gemacht hat, die er schon vor 12 Jahren gemacht hat. Und,
okay, wie zum Beispiel?
Ach, der bringt immer so ein. Also, er sagt immer, also wenn irgendwas passiert, was er nicht glauben kann, sagt er, das darf doch nicht wahr sein. Und gibt sich dann selbst zur Antwort, aber licher doch. Den hat er irgendwie schon vor 15 Jahren gemacht und dann am Telefon wieder. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass er diesen Witz immer noch macht.
Wie lange hat das Telefonat gedauert dann?
So eine halbe Stunde, glaube ich.
Immerhin.
Ich war halt erstmal auch total überfordert. Also was redet man denn mit einer Person, die man so lange nicht gehört hat?
Ihr habt doch viel geschwiegen dann?
Ja. Ich glaube, er wusste halt auch genauso wenig, was er sagen soll.
Na, klarlich.
Darf man denn einen Obdachlosen überhaupt fragen, wie es ihm geht? Also, keine Ahnung. Er hat mich dann über mein Leben ausgefragt und ich habe ihm erzählt, dass ich Kindermädchen in den USA bin und dass ich dafür 3 wundervolle Kids sorge. Und er hat sich total gefreut und war so, dass mein Sohn mal in den USA lebt.
Okay.
Damit habe ich ja nie gerechnet und hat mir gesagt, dass er stolz auf mich ist.
Okay.
Das hat richtig, richtig gut getan. Also, wenn man das so lange nicht hört.
Ja.
Ja, und er hat mir ein bisschen von seinem Leben auf der Straße erzählt. Also, dass er halt Flaschen sammeln geht, um sich davon Essen und Bier zu kaufen, dass er niemals betteln würde.
Ja.
Das hätte er in 12 Jahren auf der Straße nie gemacht. Also, auch immer noch so dieser gleiche Kämpfergeist, wie er früher war.
War also sehr klar im Prinzip.
Er war da nüchtern, glaube ich.
Ja,
also,
und konnte auch gut erzählen, tatsächlich, ganz selbstverständlich, über sein Leben. Das muss ja dann für dich auch erstmal ein gutes Gefühl gewesen sein.
Ich hatte da ein richtig gutes Gefühl bei. Ich dachte halt, also ich hatte mir das da schlimmer vorgestellt und dachte, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Vielleicht ist er total am Boden, kann nicht mehr und weiß gar nichts mehr und ist betrunken. Aber er war erstmal nüchtern und er konnte mir einigermaßen erzählen, was er so macht und hat und konnte mit mir reden. Und da war ich erstmal erleichtert. Was man natürlich bei so einem Gespräch nicht feststellen kann, ist irgendwie, wie sich jemand in einem 2-Stunden-Gespräch verhält.
Ja.
Und wie es langfristig mit ihm geht, wenn man redet. Aber das habe ich dann erst gemerkt, als ich ihn in Hamburg getroffen habe. Ich bin dann tatsächlich nach Deutschland geflogen.
Wie viel später war das dann, dass du ihn dann wirklich gesucht hast, dort in Hamburg auf der Straße?
Also ich hatte dann direkt nach dem Telefonat, hatte ich meine Gastmama gefragt, ob ich Urlaub kriegen kann, damit ich nach Deutschland fliege.
Ja.
Ich habe dann spontan Urlaub gekriegt für die letzte Januarwoche und dann bin ich los. Bin erst kurz mit meiner Mama vorbei, damit die nicht traurig ist. Dann habe ich meine beste Freundin eingesammelt und wir sind zusammen nach Hamburg gefahren.
Dein Bruder war nicht mit dabei?
Nein.
Nein, okay. Aber du warst nicht alleine, du hattest die beste Freundin dabei.
Genau,
okay.
Lisa war dabei.
Wie schwer war es dann, ihn ausfindig zu machen?
Also wir wollten uns eigentlich bei der Person in der Wohnung treffen, die ihn mit zu sich nach Hause genommen hat, damit er mit uns telefonieren kann.
Ja.
Das hat dann nicht geklappt. Also an dem Morgen habe ich von der Person eine SMS bekommen. Mein Papa läge betrunken vom Penny und der wüsste überhaupt nicht mehr, dass wir uns treffen wollten und das macht er nicht, der nimmt ihn so nicht mit in seine Wohnung.
Okay.
Da war ich natürlich erstmal am Boden zerstört. Also irgendwie ihn da wiederzufinden und dann mit ihm zu telefonieren und nach Deutschland zu fliegen, extra diese 6000 Kilometer zurückzulegen und dann die Nachricht zu bekommen, nee, machen wir nicht, der ist mir zu betrunken. Da war ich erstmal, ich hatte ja zum Glück Lisa dabei, die mich dann geschüttelt hat und gesagt hat, wir fahren da jetzt hin und suchen nach ihm, ist mir egal, was du sagst. Ich bin nicht nach Hamburg gefahren, damit wir jetzt wieder gehen.
Ja.
Das kannst du total klicken.
Ja, super.
Und dann haben wir ihn gesucht. Also wir wussten ja ungefähr, wo er gesehen wurde. Ich habe ja von verschiedenen Leuten zu dem Zeitpunkt dann schon gehört, wo sie ihn jeweils aufgegabelt hatten. Und dann haben wir diese Spots abgesucht. Und letztlich gefunden haben wir ihn in der Sparkasse. In der
Sparkasse. Schlafend aber noch?
Schlafend, genau.
Du hast ihn gerüttelt dann, versucht sanft zu wecken und... Ja,
er hat da gelegen, also so zusammengekrümmt vor der Heizung. Boah, ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn da angeguckt habe und dachte, also ich hab so viele Erinnerungen an meinen Papa, wo ich denke, er ist stark und selbstständig und krass und also alleine, wenn ich ihm früher beim Arbeiten zugeguckt habe, war ja Dachdecker. Und ich habe ihm zugeguckt, wie er irgendwie seinem Kollegen die Ziegel aufs Dach hochgeworfen hat. Also wirklich, der hat so Schwung geholt und hat diese Ziegel irgendwie 2 Stockwerke hochgeworfen. Sein Kollege hat die gefangen und ich dachte immer, boah. Mhm. Also er war immer dieser große, starke Papa für mich. Und dann sehe ich ihn da liegen und ich habe mich einfach gefragt, wie es so weit kommen konnte. Und dann war halt auch erstmal ein bisschen Distanz da und das war echt schwer, ihn dann wirklich anzufassen, aufzuwecken, aufzurütteln.
Und er war noch betrunken in dem Moment?
Also wir hatten ein paar Stunden gewartet, aber er war immer noch, er hat auch direkt nach der Bierflasche gegriffen, als ich ihn geweckt habe. Also er hatte eine in der Jackentasche direkt erstmal raus, einen Schluck genommen, habe ich ihm die Hand hingehalten, habe ihm hochgeholfen und hat mich angeguckt und hat Danke gesagt. Und ich dachte, das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet habe.
Ja, klar.
Also ich habe jetzt irgendwie...
Wie einem Fremden gegenüber.
Ja,
danke, dass sie geholfen haben.
Genau. Und ich dachte... Naja, dass er jetzt weint oder mich umarmt oder irgendwas, aber gar nichts. Und dann war ich total überfordert und wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und habe halt gesagt, ja, dann komm doch mal mit raus, weil meine beste Freundin, die ist auch da. Und dann nehme ich ihn so mit raus. Und Lisa in ihrer Stimmung ist total glücklich, dass wir meinen Papa gefunden haben, streckt ihm so die Hand und sagt, ja, ich bin die Lisa, ich bin Norms beste Freundin. Aha. Und mein Papa macht riesige Augen und sagt, Norman? Mein Norman?
Ja.
Und Lisa ist so, er steht doch direkt neben dir. Und in dem Moment habe ich es verstanden, dass er mich in der Sparkasse natürlich gar nicht erkannt hatte.
Nee.
Weil er mich zuletzt vor 12 Jahren gesehen hatte. Da war ich noch ein Kind und jetzt bin ich erwachsen. Natürlich hat er mich dann nicht erkannt.
Ja, klar.
Und in dem Moment hat er es auch verstanden.
Und was änderte sich dann in seinem Verhalten?
Also ich bin ihm dann erstmal in die Arme gefallen und dachte, okay, jetzt hat er mich an der Backe, jetzt mega. Und dann hat er mich zurückgedrückt und hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht.
Okay.
Und das war wirklich ein Problem, weil er dann noch meinen Personalausweis sehen wollte. Hat mir dann Fragen gestellt zu meiner Familie, was mein zweiter Name, wie heißt meine Tante und so weiter. Also bis er mir das geglaubt hat, dass ich sein Sohn bin. Das hat ein Stückchen gedauert.
Und wie ging es weiter dann an diesem Tag?
Ja, wir sind dann erstmal in einen Café gegangen. Was total interessant war, weil mein Papa sich zum Beispiel gar nicht reinsetzen wollte, weil er gesagt hat, bei normaler Raumtemperatur fängt er einfach an zu schwitzen. Sein Körper ist so an die Außentemperatur gewöhnt. Okay. Und das war halt Januar, ne? Das war saukalt draußen. Wir saßen da mit Decken und mein Papa war so, Gott sei Dank ist es nicht so warm.
Okay.
Ja, und dann haben wir uns halt unterhalten, erstmal irgendwie rangetastet. Ich habe Fotos von früher mitgebracht, die haben wir durchgeguckt.
Okay, gut.
Und er konnte mir noch ganz, ganz viel erzählen, also total beeindruckend, wie viel von früher tatsächlich noch so da ist.
Also ganz konkrete Dinge, wusste alles noch. Von früher hat er alles drauf.
Ich habe ihm so ein Babyfoto von meinem Bruder gezeigt und er meinte, das wäre direkt nach der Geburt gewesen. Mhm. Und er weiß noch, wie er ihn zum ersten Mal im Arm gehalten hat und seine Zehen und seine Finger abgezählt hat, um zu gucken, ob alles da ist und wie glücklich er gewesen sei. Und da dachte ich, boah, also krass, wie sehr er einfach noch mein Papa ist.
Mhm.
Und dann habe ich aber während des Gesprächs auch einfach gemerkt, dass er immer wieder die gleichen Fragen stellt. Okay. Und dass er Dinge nicht mehr weiß, die ich irgendwie vor 10 Minuten erzählt habe. Und dass er immer wieder die gleichen Witze macht. Und es war ein bisschen so, als wäre sein Kopf ein Computer, der immer wieder abstürzt.
Ja.
Und dann ist einfach nichts mehr da. Und ich meine, natürlich, das macht der Alkohol halt über die Zeit. Ne? Also 12 Jahre trinken, es macht halt einfach super viel kaputt.
Mhm.
Und dann habe ich, ich habe dann später mit Lisa drüber geredet. Wir hatten ihn dann wieder bei seiner Sparkasse abgesetzt, bevor wir gefahren sind. Wir hatten bei dieser Schwester geschlafen. Wir konnten ihn halt nicht einfach mitnehmen. Ne? Ich kann da nicht einfach meinen Papa als mitbringen. Wir hatten ihn dann wieder bei seiner Sparkasse abgesetzt, ihm irgendwie noch die Brötchen mitgegeben, die wir aus dem Café hatten.
Mhm.
Und dann habe ich erstmal, als ich mit Lisa im Auto saß, haben wir so ein bisschen versucht, diese Situation zusammenzufassen und zu gucken, was machen wir jetzt? Und erstmal waren wir beide scheiße müde, weil das so anstrengend war. Also wir haben ja nichts gemacht, aber das war psychisch so anstrengend.
Klar.
Und dann erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Also ich bin da natürlich mit riesen Erwartungen hingegangen.
Ja.
Nachdem das alles so grandios geklappt hat mit Twitter und dem Telefonat und diesem Treffen. Und dann haben wir einfach während des Gesprächs gemerkt, so einfach wird das nicht. Das wird sauschwer, ihn irgendwie unterzubringen.
Ja.
Also er sträubt sich halt einfach dagegen, Hilfe anzunehmen.
Ja.
Er schickt Sozialarbeiter weg. Er kann sich aber nicht selbst helfen. Er kann nicht alleine in der Wohnung leben. Das geht halt nicht. Also dazu ist er einfach geistig nicht mehr imstande.
Und es wäre möglich, also du hättest ihm eine Wohnung besorgen können. Es wären Leute da gewesen, die ihm geholfen hätten, aber er will es einfach nicht. Kannst du nachvollziehen, in gewisser Weise, wie es dazu kommt, dass er es nicht will?
Ja, also inzwischen schon, weil ich inzwischen, also ich rede halt dauernd mit ihm drüber, ne? Also
ja.
Ich sehe ihn ja immer wieder und ich biete es ihm immer wieder an und er sagt mir immer wieder, warum er das nicht möchte.
Und was sagt er? Was sind so seine Argumente, die er auch vorbringt?
Also er ist einfach ein furchtbar stolzer Sturkopf, das war er schon früher immer. Einmal hat er sich, da hat er irgendwie im Hof Holz gesägt mit einer Kreissäge und sein Daumen geriet rein.
Mhm.
Und er hat sich echt, also so halb diesen Daumen abgesägt, und statt ins Krankenhaus zu gehen, hat er sich irgendwie ein bisschen Verbandsmaterial drum und dann Panzertape und... Und damals fand ich das total cool, weil mein Papa so selbstständig war und irgendwie keine Hilfe annehmen musste. Und heute ist das nur noch frustrierend und macht mich wütend, weil ich ihm die Hilfe gerne geben würde. Und wir könnten ihm eine Sozialwohnung besorgen, das wäre überhaupt kein Problem. In Hamburg sind Sozialwohnungen frei.
Ja.
Dazu müsste er nur mit mir mal zum Jobcenter kommen und ein paar Anträge ausfüllen. Aber das möchte er nicht. Ich habe es von Boston aus versucht, da war ich mit der Sozialbehörde in Hamburg in Kontakt und habe gesagt, könntet ihr da mal ein paar Sozialarbeiter vorbeischicken? Und die meinten, wir kennen deinen Papa, wir haben Sozialarbeiter vorbeigeschickt und er hat sie wieder weggeschickt.
Mhm.
Wir können ihn nicht zwingen, er ist ein erwachsener Mann. Und die haben natürlich recht und das kann ich auch nicht.
Ja.
Ich würde ihn gerne zwingen, in eine Wohnung zu gehen.
Ja.
Ich meine, es macht, also für Menschen mit einer Wohnung macht es überhaupt keinen Sinn, auf der Straße leben zu wollen.
Natürlich nicht. Fühlt er sich denn in gewisser Weise, also in seinem Rahmen, glücklich, wenn er draußen übernachtet, wenn er in der Sparkasse schläft, etwas, was wir uns nicht vorstellen können, überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber wie ist das für ihn?
Ich glaube, glücklich ist das falsche Wort.
Ja.
Also er fühlt sich in Wohnungen eingesperrt, er fühlt sich irgendwie seiner Freiheit beraubt, das glaube ich schon.
Mhm.
Er hat auch wieder erzählt, dass ihn letztens mal jemand mit in die Wohnung genommen hat und gemeint hat, ja, schlaf nur so lange hier, wie es dir irgendwie passt und wie du möchtest, nur ein Angebot. Und dass er nach 2 Tagen irgendwie nachts ausgebüxt wäre, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Das waren seine Worte.
Ja. Es gibt auch Menschen, die ihm auch eine Dusche zum Beispiel mal anbieten. Ne? Willst du mal duschen? Es gibt ja auch Menschen in Hamburg, die ihn kennen, die vorbeikommen und sagen, Mensch, komm, mach dich doch mal frisch. Das nimmt er aber durchaus mal an.
Manchmal.
Manchmal ja, manchmal nicht.
Meistens nicht.
Meistens
also,
nicht.
Er sagt dann immer, ja, wenn ich jetzt bei dem Duschen gehe, dann darf ich mir das wieder 2 Wochen von ihm anhören, dass ich bei ihm geduscht habe. Dann stehe ich in seiner Schuld. Das möchte er nicht.
Okay.
Wenn ich bei dem schlafe, dann darf ich mir die nächsten 3 Wochen wieder anhören, dass ich bei ihm geschlafen habe. Und das ist genau wie dieses ich bettel nicht.
Ja.
Das ist genau wie, ja, er tut sich einfach super schwer damit, Hilfe anzunehmen.
Und, ja. das ist ein mentaler Zustand, der sich eigentlich auch im Prinzip kaum verändern lässt. Ne? Das ist, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, oder?
Ich glaube, ja, es ist halt echt schwer. Also ich tue mir sehr, sehr schwer mit dem Akzeptieren. Ich habe das jetzt, ich habe das jetzt in den letzten Wochen halt mit vielen durchgesprochen und so. Und immer wieder kommt diese Frage.
Ja, klar.
Und Leute sagen mir, du musst das irgendwie akzeptieren. Und ich denke, ja, du hast recht, ich muss das irgendwie akzeptieren. Aber es fällt mir so unheimlich schwer, das zu akzeptieren. Ich weiß nicht, das, was ich gerade mache, ist einfach immer wieder nach Hamburg fahren und ihm die Hilfe anbieten. Er kann sie immer wieder ausschlagen.
Wie oft siehst du ihn denn?
Ich versuche, jeden Monat hinzufahren.
Okay.
Also die Frage ist immer, ob ich ihn dann sehe.
Ja.
Hat nun mal keine feste Adresse. Also er hält sich üblicherweise an den gleichen Spots auf. Aber es kann halt auch sein, dass er irgendwie gerade unterwegs ist und dass ich ihn nicht finde.
Aber er kennt dich jedes Mal wieder.
Er kennt mich
jedes Mal. Wie reagiert er, wenn du plötzlich vor ihm stehst wieder?
Ach, er tut dann immer ganz cool.
Ja.
Aber dann... Also als würde sie ihn irgendwie so gar nicht berühren. Und dann treffen wir irgendwie so ein paar seiner Bekannten und die sagen mir dann, Norman, ich habe so viel von dir gehört. Dein Papa redet ununterbrochen von dir. Dann hat mir das erzählt und das und das und das. Und dann hat er angefangen zu weinen, als er darüber geredet hat. Ich denke, ja, das ist total kalt, dass ich hier bin, ist klar.
Ja. Und wie reagiert dein Vater dann, wenn er das hört?
Ja, dann hört er immer weg.
Also hört er immer
weg. Nee, ist Quatsch.
Okay. Das heißt, wie viel Zeit verbringt ihr dann miteinander? Von morgens bis abends oder so 1-2 Stunden?
Wir haben noch nicht so richtig einen Rhythmus gefunden. Also als wir zum ersten Mal hingefahren sind, waren wir ein ganzes Wochenende da und haben ihn einfach gar nicht finden können.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann gesagt, das ist so frustrierend, so ein Wochenende hinzufahren, also sich auch ein Wochenende frei zu nehmen. Und das dauert ja auch eine Weile, da hinzukommen und es kostet Geld und dann ihn nicht zu finden, das ist eine so frustrierende Sache, dass wir es das letzte Mal einfach auf einen Tag gelegt haben und wir sind echt morgens super früh hin und abends spät zurück und hatten dann, keine Ahnung, 4, 5, 6 Stunden zusammen.
Okay.
Aber das macht es einfacher, wenn man nicht so einen riesen Plan irgendwie hat, sondern mal einen Tag rüberfahren kann.
Ja.
Und es macht für ihn halt keinen Unterschied. Also ich glaube, es geht für ihn darum, dass wir uns regelmäßig sehen und dass er weiß, dass...
Es ist ihm wichtig aber.
Es ist ihm wichtig.
Es ist
ihm wichtig. Das weiß ich ganz genau.
Okay.
Ich glaube, für ihn ist es wichtig, dass er irgendwie sozialen Rückhalt weiß. Also gerade wenn er auf der Straße lebt, dass er weiß, dass irgendwie da draußen noch Leute sind, die sich für ihn interessieren und wollen, dass es ihm gut geht und dass da jemand ist, der ihn lieb hat nach all der Zeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Wie sind die Verabschiedungen? Also wenn ihr euch dann am Ende des Tages, dann geht ihr wahrscheinlich immer noch mal irgendwo hin, besorgt ein paar Brötchen auf die Hand, dann esst ihr gemeinsam Kaffee aus der Hand.
Genau,
ne? Irgendwann merkst du wahrscheinlich auch vielleicht, dass es jetzt auch gut für ihn ist, auseinanderzugehen, dass er irgendwie dann plötzlich wieder in seine Welt komplett eintauchen kann, entspannen kann irgendwie, oder?
Ja, auch für mich. Also ich brauche dann
für
auch
dich genauso,
einen Schlussstrich. Also weil ich merke einfach irgendwann, wie es mich auch auslaugt.
Ja.
Ich drücke ihn dann, ich sage, ich hab dich lieb, Papa. Es ist mir ganz wichtig, ihn irgendwie auch Papa zu nennen, wenn ich bei ihm bin, damit er weiß, dass ich ihn immer noch so, also dass er für mich einfach immer noch Papa ist.
Ja.
Das will ich einfach, dass er das weiß. Und ich sage ihm nochmal, dass er mir wichtig ist und dass ich nach ihm gucke. Und ich habe jetzt auch beim letzten Mal super vielen Leuten dort meine Handynummer gegeben, damit die mich anrufen können, wenn irgendwie was mit ihm sein sollte. Also gerade die Leute, die wir da immer wieder treffen.
Ja.
Da habe ich jetzt irgendwie auch ein gewisses Netzwerk, die können mich wirklich mal im Notfall anrufen. Das ist gut zu wissen, weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt, dass es ihm, solange ich nichts anderes höre, geht es ihm wahrscheinlich einigermaßen okay.
Absolut. Hat jemand jemals angerufen?
Ja,
wegen irgendwas? Das schon, okay.
Das war sehr traurig. Also wir hatten ihn beim letzten Mal, ich habe ihn Anfang August gesehen, da hatte er Schmerzen in der Hüfte und an den Beinen und Lisa und ich haben ihm angeboten, ihn ins Krankenhaus zu fahren.
Ja.
Wir würden ihm, also es macht halt keinen Sinn, er kam irgendwie die Treppe fast nicht mehr rauf. Aber das wollte er nicht. Hat gesagt, er will nicht ins Krankenhaus, er ist ein eigener Arzt. Und ich dachte noch, es ist so frustrierend. Und jetzt irgendwie vor 2 Wochen kriege ich einen Anruf von einer dieser Personen, die sagt, ja, gestern konnte dein Papa gar nicht mehr laufen, weil irgendwie seine Beine, keine Ahnung, dunkel angelaufen waren. Und jetzt hat irgendjemand den Notarzt gerufen, jetzt ist er halt im Krankenhaus, jetzt muss er da bleiben.
Okay.
Weil jetzt kann er sich erstmal nicht bewegen.
Ja.
Ich meine, am Ende ist es wahrscheinlich gut, dass er sich da erstmal ein paar Tage auskurieren kann. Weil er ist halt auch jemand, der sich einfach immer wieder aus Krankenhäusern entlässt.
Ja.
Also ich hoffe einfach, dass sie ihn ein bisschen aufpäppeln und dass es ihm dann besser geht.
Okay.
Das ist halt so schwierig. Also man kann dann auch nicht einfach da anrufen und sagen, also wie geht's ihm? Sagen die dir nicht. Die können dir sagen, ob er da ist oder nicht.
Okay.
Die sagen dir nicht mal, wie es ihm geht, okay, weil du nicht nachweisen kannst, dass es dein Papa ist. Er hat ja keine Papiere dabei.
Aber wenn du vielleicht einmal selbst da warst vor Ort und die kennen dich.
Ist immer ein anderes Krankenhaus.
Also ja. Ich meine, aber in dem, wo er aktuell liegt, da kommt er ja erstmal nicht weg, oder?
Das stimmt. Also ich weiß halt jetzt auch gerade gar nicht, ob er noch da ist.
Mhm.
Es gibt ja niemanden, der mir irgendwie Bescheid gibt. Also ich meine, bis ihn mal wieder jemand sieht, ne, dann kriege ich einen Anruf und der sagt, ja, ich habe deinen Papa gerade wieder an der Bushaltestelle gesehen oder an der Tankstelle, okay, oder am Penny.
Ja.
Dann weiß ich, okay, er ist wieder draußen.
Aber du könntest natürlich jetzt bei diesem Krankenhaus, in dem er lag, du weißt aber, welches Krankenhaus das ist? Ach, das weißt du
nicht. Aktuell weiß ich das nicht.
Okay.
Ich weiß nur, dass jemand den Notarzt gerufen hat und dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Denn wenn man wüsste, könnte man zumindest checken, ob er noch da ist oder nicht. Die Frage ist nur, würdest du dir das antun wollen? Dann auch jeden Tag nochmal wieder nachfragen, ist er noch da? Das würde dir für 24 Stunden natürlich erstmal wieder so ein bisschen Entspannung bringen einfach. Oder ist es einfach zu viel beschäftigen damit? Für dein Leben jetzt. Du musst ja auch irgendwo einen klaren Kopf bekommen für dein Leben, das du jetzt leben musst.
Ja, also mein Papa ist einfach in keiner Situation, in der man sich nicht sorgen kann.
Ja.
Und also wenn ich mich den ganzen Tag um ihn sorgen würde, dann hätte ich einfach auch nichts mehr von meinem Leben, da hast du recht.
Ja.
Und deswegen muss ich das auch ein bisschen ausblenden ab und zu. Ja. Sonst könnte ich gar nicht mehr also mein Leben leben, das stimmt schon.
Die ganzen Dinge von früher, die hat er ja alle noch so drauf. Aber die Lisa, die er jetzt erst dann kennengelernt hat und dann alle paar Wochen mal zu sehen bekommt, erkennt er sie wieder?
Ja.
Hat das schon?
Die erkennt er wieder.
Woher weißt du das?
Also ich habe beim letzten Mal tatsächlich Lisa vorgeschickt, um zu ihm Hallo zu sagen, weil ich mich irgendwie, da bin ich immer so ein bisschen, erstmal diese Distanz zu überbrücken, ist immer ein bisschen schwierig für mich. Und Lisa ist da halt, die kennt da nichts.
Ja.
Und ja, die haben sich beim ersten Mal schon grandios verstanden. Also mein Papa macht halt immer so ein paar derbe Witze und Lisa kann das ab, die ist tough, die gibt dann irgendwas was Schlagfertiges zurück.
Super.
Und die hat ihn auch noch ganz oft besucht, als ich in Boston noch war, als mein Au-pair ja noch lief. Da war sie ganz oft allein in Hamburg und hat einfach nach ihm geguckt, was unfassbar großartig von ihr ist.
Ja. Yeah.
Und deswegen, die kennen sich, er kennt sie jedes Mal wieder. Ich bin total froh, dass das so ist. Das fühlt sich so ein bisschen an, als bringt man so eine gute Freundin nach Hause und die Eltern geben so ihren Segen. Das hatte ich halt nie bei meinem Papa.
Mensch, das hätte ja nun sein können. Also die Hoffnung könnte man haben, dass die Lisa vielleicht irgendetwas erreicht, was der eigene Sohn nicht erreichen kann, wo einfach wirklich der Stolz im Wege steht. Aber wenn da die Lisa, mit der er sich jetzt von Anfang an irgendwie dann ja auch gut versteht und die offensichtlich mag und auch in sein Herz geschlossen hat, hätte man fast die Hoffnung, oder? Dass die Lisa irgendwas bewirken kann, was die Familie nicht schafft.
Aber ich meine, sie bequatscht ihn ja auch jedes Mal.
Aber klar.
Ja.
Aber es ist einfach so, wie es ist. Es ist schwer, sich damit abzufinden, aber dir bleibt einfach nichts anderes übrig.
Genau.
Insofern machst du das Beste daraus. Jetzt hast du darüber geschrieben, du hast diese Geschichte aufgeschrieben, bist sozusagen auch in gewisser Weise dein eigener Therapeut. Das heißt ja immer, man kann sich sowas von der Seele schreiben und wenn man es mal in die Welt rausgebracht hat, dann fühlt sich das auch irgendwie so ganz gut an. Was hat sich für dich verändert, dadurch, dass du es aufgeschrieben hast?
Also das Thema war so lange für mich und für meine ganze Familie irgendwie so ein Totschweigethema, wo niemand drüber gesprochen hat. Also wirklich seit Papa weg war, war das ein Thema, wo man nur drüber gesprochen hat, wenn man musste.
Mhm.
Wenn es unbedingt sein musste, weil es irgendwie um rechtliche Sachen ging. Und das hat einfach mal so den Damm gebrochen. Also wir reden jetzt in der Familie drüber.
Okay.
Ich sitze bei irgendwelchen Familienfeiern und meine Tante fragt mich, wie es meinem Papa geht. Und ich denke, das wäre vor einem Jahr niemals möglich gewesen, dass diese Frage hier in der familiären Öffentlichkeit gestellt wird. Und das tut so gut, darüber zu reden, mit meiner Mama darüber zu sprechen, mit meinem Bruder und so Erfahrungen von früher auszutauschen. Wie hast du das erlebt? Wie ging es dir damit?
Ja.
Und zu merken, man war damals auch nicht alleine. Und andere haben das auch erlebt und die Verantwortung lag nicht bei einem selbst. Das tat unheimlich gut. Und ich habe einfach diese ganzen Gedanken, die ich über die Jahre hatte, diese ganzen guten wie auch schlechten Erinnerungen, also die hatte ich so lange irgendwie weggeschoben und jetzt habe ich sie einfach mal geordnet aufschreiben können, aus meinem Kopf rausschreiben können und Platz geschaffen. Also das hat sich, ich meine, das klingt immer so dumm, aber es hat sich wirklich wie Therapie angefühlt.
Okay.
Und ich glaube einfach, dass es auch eine ganz wichtige Botschaft hat, dieses Buch. Also ich hätte gerne, dass Das hab ich auch erlebt. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich in Hamburg bin, mit meinem Papa rede, wie viele Leute dazukommen und mich fragen, ob ich gerade von diesem Mann belästigt werde. Okay. Also das ist echt erschreckend, wie oft das passiert. Und ich wünsche mir, dass Leute auf die Straße gehen und wenn sie einen Obdachlosen sehen, nicht denken, was ist das für ein versoffener Penner, sondern sich vielleicht mal fragen, wie diese Person auf der Straße gelandet ist. Ja. Also was dieser Mensch für eine Geschichte hat. Und dass es ein Mensch ist, der vielleicht einen Jobverlust erlebt hat oder eine zerbrochene Ehe hinter sich hat, der vielleicht noch irgendwo eine Familie hat. Und das, ich glaube, das vergessen wir einfach zu oft. Und vielleicht
und dass das tatsächlich jedem passieren könnte, durch ein einzelnes Ereignis zum Beispiel, könnte jeder genau in die Situation abrutschen. Ganz jeder von uns.
Eben. Und vielleicht kann das Buch das so ein bisschen in das Bewusstsein der Menschen zurückrücken. Das wäre so mein Wunsch.
Weiß dein Vater denn eigentlich, dass seine Geschichte da jetzt draußen ist, dass so viele Menschen die Geschichte kennen und ihn sicherlich auch, der ein oder andere aus der Nachbarschaft in Hamburg wird ihn ja auch mal angesprochen haben. Du Mensch, ich habe deinen Sohn da gesehen, der war im Fernsehen hier. Hab das gelesen von deinem Sohn, das Buch. Weiß er, dass du die Geschichte aufgeschrieben hast? Kapiert er das? Kann er das verarbeiten?
Ich erzähle es ihm immer wieder und meistens weiß er es beim nächsten Mal nicht mehr.
Okay,
Er war halt beim ersten Mal echt stolz auf mich, das war total schön. Also meine, komme jetzt auch aus einem Haushalt, da schreibt man nicht einfach mal so ein Buch. Ja. Weißt du, mein Papa ist Dachdecker gewesen, meine Mama, die putzt. Und das ist so, also die hätten sich nie träumen lassen, dass ich mal ein Buch schreibe. Ja. Deswegen war mein Papa auch entsprechend stolz, als ich ihm das erzählt habe, aber es bleibt halt nicht hängen.
Hat dein Bruder deinen Papa denn auch getroffen in der Zwischenzeit?
Noch nicht.
Deine Mutter, die waren geschieden dann irgendwann, ihn aber auch nicht getroffen.
Auch nicht, aber tatsächlich, mein Bruder hat, nachdem er das Buch gelesen hat, also ich habe es ihm zuerst gegeben und er hat dieses Buch gelesen, hat mich abends angerufen, total verheult und hat sich erstmal tausendmal bei mir entschuldigt, dass er irgendwie früher nicht mehr für mich da war. Jetzt kriege ich auch gerade wieder
die... Ey, ich auch, entschuldige Norman, wirklich. Ich ja genauso.
Hat sich dafür entschuldigt und ich habe gesagt, das ist okay. Und das Nächste, was er gesagt hat, war... Wir müssen nach Hamburg zu Papa fahren, und zwar zusammen. Und ich dachte, mein Bruder hat ihn seit 10 Jahren nicht mehr Papa genannt. Was ist da passiert? Also beim nächsten Mal ist er dabei und ich hoffe, dass das wirklich durchzieht. Das würde, glaube ich, ihm auch echt viel bedeuten.
Also eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Entdeckung, über die du vermutlich, sag ich mal, obwohl es jetzt auch so schwer ist, mit dieser Situation, an der man wirklich nichts ändern kann, groß umzugehen, bist du wahrscheinlich trotzdem einfach nur froh, dass er in deinem Leben wieder ist.
Ja.
Auch wenn es zu dem Zeitpunkt passierte, als gerade Ruhe war in eurer aller Leben. Ne? Dennoch ist das wahrscheinlich die bessere Lösung, oder?
Klar, ich meine, also, lieber einen Vater, der auf der Straße lebt, als keinen Vater. Oder?
Ja.
Ich meine, ich habe ihn wenigstens noch, er ist immer noch da.
Ja.
Ich hab meinen Papa wieder, den ich so lange nicht hatte.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
2 Jahre warst du in Boston.
Ja.
Als alles ins Rollen kam, warst du eben in Boston dort. Hast diese 2 Jahre dort gehabt als Au-pair bei einer Familie in Neuengland, in Boston, in einem Vorort Newton, hast du gesagt, ist es. Das ist ja eine Zeit, die du wahrscheinlich auch in deinem Herzen trägst eigentlich. Ja. Du hast eben sehr erfolgreich auch getwittert mit vielen Followern. Ich selbst habe von dir, bevor wir uns kannten, habe ich auch irgendwann einen Tweet einfach vorgelesen bei Fratzenbuch und Co., bei unseren Lieblingstweets. Und da war der Therapeut, Norman, lustiger Typ und der berichtet auch immer so schöne Schnacks von den Kindern, die auch dem Rest der Welt dann irgendwie Freude gemacht haben. Was sind deine Top 3 Tweets, an die du sofort denkst? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welche das zum Beispiel war.
Also es gab einige, die ich einfach gepostet habe, weil ich dachte, Gott, wie frech können diese Kinder sein, aber wie witzig ist das? Ich habe einmal die Kleine, die war damals 9, zum Karate gefahren und habe so gefragt, und heute Training für den gelben Gürtel, kannst du damit schon Leute verprügeln? Und sie meint so, nee, aber für dich reicht's.
Was war für dich das Schönste so in der Zeit? Es war ja auch einer mit Special Needs, ein Junge, der eben besondere Aufmerksamkeit braucht, dort mit einem Handicap. Was sind so die Momente, an die du sofort zurückdenken musst mit der Familie, mit den Kindern?
Weihnachtsfeste, Thanksgiving, ist natürlich ganz schön.
Gott, da wird gefeiert echt ohne Ende, ne? Bis zum Abwinken.
Da gibt's so viel Essen. die Ausflüge, die wir gemacht haben, also wir hatten wunderschöne Urlaube in New York und in Vermont. Da hatten wir so ein Ferienhaus, das war total cool. Ich denke einfach immer daran, wie ich mit den Kids zusammengewachsen bin und ich hatte so viele tolle Momente mit denen. Also gerade der Abschied war war einfach super, super hart. Und
ja, das glaube ich. Was waren das für Kids? Also, was haben sie gemacht? Was waren ihre Stärken? Was waren ihre Schwächen?
Also, zwei Mädchen.
Ja.
Als ich angekommen bin, 8 Jahre alt.
Okay.
Finde und Sabine. Tatsächlich Sabine, ein deutscher Name, weil meine Gastmutter einfach großer Deutschland-Fan ist. Also, ist einfach das deutsche Sabine im Englischen.
Mhm.
Findet man gar nicht so oft. Also, die beiden Mädels. Sabine spielt Softball,
okay,
und ist socially so ein bisschen zurückhaltend und muss sich immer erst so ein bisschen in Umgebung bewegen, um sich wohlzufühlen. Die ändert sich sehr an mich. Also finde ich es irgendwie das genaue Gegenteil. Also ein richtiger Blitz und Schwimmteam.
Mhm, okay.
Macht sich da auch wirklich gut. Aber also ganz schön emotional und fängt ganz, ganz leicht an zu weinen, wenn man was Falsches sagt.
Okay.
Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Wie zum Beispiel, was hast du mal gesagt?
Also einmal, die Sommerferien gehen ja 10 Wochen lang und irgendwann waren die Kids auch so genervt von den ganzen Ausflügen, die ich mit ihnen gemacht habe, weil die einfach auch mal nur entspannen wollten. Da bin ich morgens in das Zimmer der Mädchen, um sie zu wecken, und habe gesagt, guten Morgen, wir fahren heute in den Zoo, und Finn hat angefangen zu weinen. Ja, und Devin, also 13 Jahre alt, als ich hingekommen bin, 15, als ich gegangen bin.
Ja.
Einfach so ein großartiger Junge. Also, ich meine, hat eine sehr, sehr seltene Chromosomenaberration. Also, da ist irgendein Arm ist kürzer, ein anderer Arm ist länger. Und
ja,
da fehlt einiges so verbal. Motorisch hat er Schwierigkeiten, Impulskontrolle. Mhm. Manchmal, wenn er schlechte Momente hat, dann spuckt er auch mal oder schreit. Aber aber generell ist es einfach so ein lebensfrohes und so ein großartiges Kind.
Also
und
mit Humor auch, hat dich zum Lachen super gebracht.
Super witzig. Ich habe einmal, ich weiß nicht mehr genau, wie das angefangen hat, aber ich habe so gesagt, ja komm, geh mal zu deinem Papa rüber und gib dir mal so einen Klaps auf den Hintern.
Ja.
Und dann hat er das gemacht und sein Papa fand das total witzig, hat darüber gelacht. Und Devin hat sich das natürlich gemerkt. Ne? Es ist witzig, wenn ich Leuten irgendwie einen Klaps auf den Hintern gebe.
Oh nein.
Dann sind wir bei der Physiotherapie. Und da geht es zu seiner Physiotherapeutin und gibt er so einen richtig guten Klaps. Und die ist ganz peinlich berührt. Und so, was ist gerade passiert?
Oh, herrlich.
Da hat sie natürlich totgelacht. Ja, also einfach so, so fröhlicher Junge, der einfach ansteckt mit so einer guten Laune.
Mhm.
Und ich habe immer gemerkt, wenn es mir mal schlecht ging, dann muss ich mal einen Ausflug mit Devin machen. Danach geht es mir wieder gut.
Also, was für schöne Erlebnisse, die
Toll.
Du in deinem Herzen trägst, die du so ein bisschen mit uns geteilt hast. Norman Wolf, dann herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Die Geschichte, wie du deinen Vater, der mittlerweile ja obdachlos ist, wiederentdeckt hast, die hast du aufgeschrieben dort. Und das hat auch der ganzen Familie letztendlich gut getan, dass du diese Geschichte tatsächlich aufgeschrieben hast. Die Fische schlafen noch, heißt dieses Buch. Norman Wolf ist der Autor. Bei Twitter finden wir dich unter Dein Therapeut. Da hast du ja auch damals aus deiner Au-pair-Zeit getwittert. Aus Boston, auch die Familie, haben wir so ein bisschen kennengelernt. Danke für heute und toi, toi, toi für alles, was kommt. Vor allem für die Masterarbeit in Psychologie in Frankfurt, an der du jetzt gerade arbeitest. Nach 16 Semestern ist ja auch langsamer Zeit, dass das fertig wird, oder?
Ich hatte ja ein bisschen was anderes zwischendurch zu tun.